SWR 2 Lesenswert Magazin. SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie Katharina Borchardt. Sechs neue Bücher stellen wir heute vor. Liebesgeschichten, Lebensgeschichten und Lyrik. Außerdem Bücher über Kunst und eine 7-jährige Reise durch Arabien aus dem 18. Jahrhundert. Das alles mit und durch und in den Büchern von Julian Barnes und Elizabeth Bishop, von Doug Sulstad und Isaku Yanaihara, von Han Kang und Carsten Niebuhr. Die Musik dazu kommt vom Album Ossicles von Carl Seglem. Mehr zu all dem innerhalb der nächsten Stunde hier auf SWR 2. Die einzige Geschichte heißt der neue Roman von Julian Barnes und genau davon erzählt er auch, von der einzigen, also der einzig lebensbestimmenden Liebesgeschichte im Leben von Paul. Paul ist 19, als er die 48-jährige Susan im Tennisclub kennenlernt. Der Ort, ein Städtchen südlich von London, die Zeit, die 60er Jahre. Per Los werden Paul und Susan zum gemischten Doppel eingeteilt. Und per Los, das heißt natürlich immer Achtung, Schicksal. Meine Kollegin Anja Brockert hat die einzige Geschichte von Julian Barnes gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Brockert.
Hallo, Frau Borchardt.
Ja, eine Liebesgeschichte, die in ihrer ganzen jugendlichen und nonkonformistischen Frische im ersten Teil des Romans erzählt wird. Was erfahren wir denn da über diese Liebe zwischen Paul und Susan?
Tja, was denkt man sich bei dieser Konstellation? Man denkt natürlich Toyboy, schreibt Julian Barnes auch selber, also ein Spielzeug für die ältere Dame. Oder man denkt, sie führt ihn jetzt natürlich in die Liebe ein, aber so ist es überhaupt nicht. Die beiden sind sexuell beide unerfahren, relativ, was etwas verwundert, weil Susan schon zwei Töchter hat und verheiratet ist. Trotzdem ist es so, die beiden verlieben sich tatsächlich ineinander und verhakeln sich sozusagen emotional auch miteinander, wobei interessant ist, dass sie sich seelisch im Grunde im gleichen Entwicklungsstadium befinden. Beide genießen irgendwie die Leichtigkeit des Lebens. Das kommt natürlich in der Gesellschaft der 60er Jahre überhaupt nicht gut an. Die beiden fliegen aus dem Tennisclub. Interessant ist, dass Susans Mann Gordon die Sache zu tolerieren scheint, zumindest zunächst. Paul darf in seinem Haus ein- und ausgehen, darf sogar Freunde mitbringen und Gordon sagt dann nur zu Susan, wie viele Gigolos kommen denn an diesem Wochenende. Sieht erstmal alles easy peasy aus, aber so einfach ist die Sache natürlich nicht.
Das klingt trotzdem, auch wenn Sie schon darauf hinweisen, dass da noch Probleme anstehen, es klingt erstmal nach einer relativ leichten, fröhlichen Liebesgeschichte auch zwischen diesen beiden, auch wenn sie vom Alter her so unterschiedlich sind. Doch der Roman ist in drei Teile gegliedert und da ahnt man schon, es könnte auch eine Tragödie sein. Und man merkt es dann auch tatsächlich im zweiten Teil des Romans. Da ziehen Paul und Susan nach London. Paul studiert Jura, sie renovieren sich ein kleines Häuschen. Alles könnte gut sein, aber ist dann doch nicht.
Nee, weil man muss schon sagen, sie sind eigentlich abgehauen. Also sie sind abgehauen vor dem Muff dieses Village, vor dem Druck natürlich auch der Gesellschaft und auch weg von Gordon. Das muss man schon sehen, weil Gordon ist natürlich ein unangenehmer Ehemann. Er hält seine Frau für frigide. Er trinkt, wie sich dann später herausstellt, und er zwingt Susan selber dazu, Alkohol zu trinken, wenn er betrunken ist. Also er zwingt sie richtig körperlich dazu und flößt ihr den Sherry ein. Sie hat oft blaue Flecken am Arm. Und Paul bekommt das sozusagen immer nur so in Andeutungen mit und sieht es und erfährt zum ersten Mal, was häusliche Gewalt eigentlich bedeutet. Das zweite ist, das wird schon relativ früh am Anfang des Romans erzählt, erzählt, dass es sich bei der Generation von Susan und Gordon tatsächlich um eine abgehalfterte, so ist der Ausdruck, eine abgehalfterte Generation handelt, die nämlich den Krieg mitbekommen hat, mitgemacht hat, auch vom Krieg traumatisiert ist. Auch das zieht natürlich einfach eine Lebensspur, eine Seelenspur. Und so kommt es, dass Susan aufgrund der Verkettung von verschiedenen äußeren und inneren Umständen tatsächlich alkoholsüchtig wird, schwer alkoholsüchtig wird, bis hin zu einer richtigen massiven Verwirrung. Julian Barnes erzählt das alles aus der Perspektive des Co-Abhängigen sozusagen, nämlich Paul, der versucht, Susan von der Flasche wegzubringen. Und dieses ganze Auf und Ab, diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, diese Lügen, auch das nach außen Decken, der Zorn, die Angst, die Trauer, all diese Emotionen führt uns Julian Barnes dann fast quälend, aber doch irgendwie auch packend vor Augen. Und für mich kulminiert das Ganze dann eigentlich in dieser Beschreibung, weil die körperliche Ebene ja auch so eine große Rolle gespielt hat in dieser Liebe, in dem Satz, der zweimal kommt: Es gibt guten Sex, es gibt schlechten Sex, es gibt gar keinen Sex. Aber am schlimmsten und am traurigsten ist trauriger Sex, der irgendwie wieder aufmuntern soll, obwohl man schon weiß, dass es nicht geht. Und irgendwann verlässt Paul Susan.
In den ersten beiden Teilen dieses Romans erzählt Paul die Geschichte aus der Ich-Perspektive. Im dritten Teil wechselt er dann plötzlich in die personale Perspektive, also in die Er-Perspektive, also eine Perspektive, die weniger unmittelbar wirkt eigentlich. Er thematisiert diesen Wechsel, diesen stilistischen Wechsel auch. Hat er Ihnen auch so eingeleuchtet?
Hat mir sehr eingeleuchtet, muss ich sagen. Denn nachdem Paul Susan verlassen hat, weil es nicht mehr ging mit der ganzen Betreuung und es ging einfach nicht mehr, bleibt sozusagen dieser lebendige, dieser leidenschaftliche, dieser erlebende, dieser nahe Teil dieser Persönlichkeit oder dieser Persönlichkeit der Figur, muss man ja sagen, der bleibt dann abgekapselt. Also der ist für immer verschlossen. Ab jetzt beschreibt dann dieser Personale, dieser ältere Erzähler aus der Rückschau sein Leben. Es bleibt immer eine kleine Distanz zu den Menschen und zur Welt nach diesen Ereignissen. Und das spiegelt eben auch diese distanzierte Erzählperspektive. Also Paul lernt immer wieder nochmal Frauen kennen, verliebt sich sogar noch einmal, wird aber zurückgewiesen. Und ab dann, ja, bleibt er sozusagen im freundlichen Umgang mit den Menschen und erlebt im Grunde ein Leben, das größere Emotionen und größeren Schmerz vor allen Dingen einfach vermeidet, das aber niemandem auch was vormacht. Also er ist da so ganz klar. Also für mich ist dieser Perspektivwechsel sehr stimmig.
Ja, er sagt auch einmal an einer Stelle, ich weiß nicht, ob ich es wortwörtlich richtig zitiere, aber er sagt so etwas wie, es ist auch manchmal besser, wenn man nicht mehr so viel empfindet, mit fortschreitendem Alter sozusagen. Paul erinnert sich, dieses Buch ist ein Erinnerungsbuch im Grunde und er betont auch immer wieder, dass er diese Geschichte so erzählt, wie er sich daran erinnert. Also er hat, als er jung war, kein Tagebuch geführt, also keine Aufzeichnungen gemacht, auf die er jetzt nochmal zurückgreifen könnte. Er kann sich nur auf seine eigenen Erinnerungen stützen und Erinnerungen sind ja, wie wir wissen, auch immer so ein bisschen Wandlungen unterworfen. Inwieweit trauen Sie seinen Erinnerungen oder hatten Sie auch manchmal Zweifel daran?
Nee, überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt keine Zweifel an seinen Erinnerungen, denn jeder baut sich seine eigene Geschichte, so ist es nun mal, ja. Und es ist immer interessant, was einem im Gedächtnis bleibt im Rückblick auf eine Beziehung. Also welche Szenen, welche Bilder, welche Gerüche, welche Kleidung, welcher Körperteil eines Menschen bleibt einem in Erinnerung später. Dieses sind Pauls Erinnerungen, sie ergeben das Bild einer großen Liebe, die zerfällt und sich auflöst. Vermutlich sehe diese Erzählung aus Susans Erinnerungen heraus komplett anders aus, so ist es. Aber es ist Pauls Geschichte und wir folgen seinen Erinnerungen und diesem Ausloten seiner Seelenwinkel und Emotionen.
Paul erzählt, was er mit Susan zusammen unternommen hat damals, aber er reflektiert auch viel über die Liebe, über die Energie der Jugend damals, auch über den Charakter seiner Generation oder auch den Charakter der Generation von Susan. Sie hatten schon gesagt, Susan nennt ihre eigene Generation, die den Krieg miterlebt hat, den Zweiten Weltkrieg, eine abgehalfterte Generation. Da hat der Roman, finde ich, fast schon essayistische Anteile. Also ja, diese Nachdenklichkeit, also der Ernst, so gemischt mit auch englischem Humor, das fand ich ziemlich gelungen. Hat die Stilistik Ihnen auch gefallen?
Ja, das stimmt. Es ist auch oft so eine leise Ironie eben drin. Ein frischer Ton insgesamt. einfühlsam, melancholisch an manchen Stellen. Ich finde, dass er essayistischen Passagen sehr elegant einfließt in die Erzählung. Und was ich besonders mag, ist dieser Sinn für Details und wie er sie platziert. Also wie er sie sehr sparsam, aber doch sehr nachhaltig platziert. Also zum Beispiel diese sehr, sehr zarten Ohrmuscheln von Susan, die Paul ganz zärtlich liebt. Oder die grünen Paspeln an Susans Tennisdress. Oder die Schüssel mit Frühlingszwiebeln, die immer vor Gordon steht. Also vor diesem sowieso schon ekligen Mann. Und man hört förmlich, wie er da immer knackend reinbeißt und dann hinterher nach Zwiebeln stinkt. Also das macht er alles ganz wunderbar. Und es bleibt in uns haften. Jetzt muss man sagen, dieses Thema die große Liebe und das Thema Alkoholismus sind ja in der Literatur nun wahrlich nicht neu, aber man liest es doch ganz gerne bei Barnes, weil er eben so eigene Lebensfragen anstößt, zum Beispiel nach dem eigenen Umgang mit der Sterblichkeit auch.
Es gab allerdings ein Element, das fand ich doch auch so ein bisschen pathetisch, muss ich sagen. Also Paul sagt ja im Grunde, Menschen erleben vieles in ihrem Leben, auch vieles an Liebe, aber am Ende gibt es da nur eine einzige Geschichte, also die einzige Geschichte, wie der Roman auch heißt, die einzig wirklich entscheidende Liebesgeschichte im Leben. Also für Paul fand ich das jetzt auch irgendwie einleuchtend. Er war 10 bis 12 Jahre lang mit Susan zusammen und hat sich auch anschließend noch um sie gekümmert, als es ihr schon sehr, sehr viel schlechter ging. Da leuchtete mir die Zuspitzung auf eine einzige wichtige Liebesbeziehung im Leben ein. Aber eigentlich finde ich diese Zuspitzung nicht ganz realitätsnah, muss ich sagen, und auch ein bisschen pathetisch.
Naja, also man muss sagen, dieser Titel, die einzige Geschichte, ist ja auf dem Cover schon durchgestrichen. Das heißt, der Titel, die einzige Geschichte, steht da zweimal, einmal durchgestrichen und einmal nicht durchgestrichen. Das heißt, er spielt ja im Grunde damit. Das ist witzig und das schränkt die These ja auch schon wieder ein bisschen ein. Ansonsten glaube ich, dass es sich schon darüber nachzudenken lohnt, dass es Prägungen durch eine Liebe gibt, an die dann nichts mehr herankommt. Das kann und muss jeder für sich so bilanzieren und dazu regt Barnes an. Und er stellt solche Fragen, wie auch diese Frage ganz zu Anfang, ist es besser, mehr zu lieben und dafür auch mehr zu leiden oder lieber weniger lieben und weniger leiden, sich einrichten in einem, sagen wir mal, lauwarmen, emotional schmerzfreien Leben. Diese Fragen kann man sich stellen. Barnes beantwortet sie nicht, er erzählt eben nur eine einzige Geschichte.
Julian Barnes letzte Romane, die waren häufig aus der Perspektive eben älterer Männer geschrieben. Das passt eben auch zu Barnes eigenem Lebensalter, 46 geboren. Das waren Männer, die auf ihr Leben zurückschauten. Sein Booker-Preis gekrönter Roman Vom Ende einer Geschichte zum Beispiel, aber auch sein Schostakowitsch-Roman Vom Lernen der Zeit. Kann man sagen, Julian Barnes, der arbeitet an seinem Alterswerk?
Ja, sieht ein bisschen so aus, ne? Aber ich weiß nicht, ob Schriftsteller wirklich denken, jetzt mache ich mich mal ans Alterswerk. Also ich glaube sie eher nicht. Aber nein, im Ernst, man hat diesen leisen Eindruck, dass hier jemand ein bisschen Bilanz zieht, das ist schon so, und sich auch mit der Sterblichkeit und dem Alter befasst, beziehungsweise auch mit der Erinnerung und den Gefühlen an die Jugend, auch an diese unbedarfte Arroganz der Jugend. Es gibt eine Szene, an die sich der alte Paul erinnert und die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Er bewegt sich irgendwie auf der Straße rücksichtslos und ein älterer, sehr alter Mann im Auto hält an und schimpft darüber. Und dann geht Paul total lässig an dieses Autofenster und sagt, Sie werden vor mir sterben. Und in dieser Szene sammelt sich natürlich einiges an dieser jugendlichen Überheblichkeit, wobei der alte Paul, und das macht ihn eben wieder dann auch sehr sympathisch, sagt eigentlich, er ist gar nicht neidisch auf die Jugend, er möchte sie eigentlich beschützen vor dem, was alles noch kommt, vor allen Dingen, wenn er junge Paare sieht.
Anja Brockert, vielen Dank. Wir sprachen über Julian Barnes, die einzige Geschichte, aus dem Englischen übersetzt von Gertraude Krüger. Der Roman ist erschienen, wie auch alle anderen Romane von Julian Barnes, bei Kiepenheuer und Witsch. Und wer lieber hört als liest, der Roman erscheint in 10 Tagen auch als Hörbuch im Argon Hörbuchverlag. Sesshaft war sie nicht, die amerikanische Lyrikerin Elizabeth Bishop. Schon als Kind kam sie zu den Großeltern, weil ihr Vater früh verstorben war und ihre Mutter nervenkrank in ein Sanatorium kam. Und auch als Erwachsene zog sie immer wieder um, mal nach Kanada, mal nach Frankreich, nach Mexiko oder Brasilien. Das schlug sich auch in ihren Gedichten nieder. »Ich denke, Geographie steht in meinem Werk an erster Stelle«, sagte Bishop einmal. Landschaften, Pflanzen, Tiere, sie konnte wunderbar beobachten und glasklar formulieren. In den USA gilt Bishop als moderne Klassikerin. In Deutschland wird sie erst nach und nach und Stück für Stück entdeckt. Eine Komplettausgabe ihrer Gedichte gibt es noch immer nicht. Aber jetzt immerhin schon einmal eine sehr umfangreiche und zudem zweisprachige Sammlung. Eberhard Falke hat sie gelesen.
Extreme Stimmungen oder gewagte Töne fallen in der Dichtung von Elizabeth Bishop kaum einmal auf. Ihr Leben allerdings war sehr wohl geprägt durch dramatische Einschnitte und spannungsreiche Gegensätze, die ihr oft in Gestalt eines lebenslangen Asthmaleidens buchstäblich den Atem nahmen. Dennoch gehört die Diskretion in persönlichen Angelegenheiten zu ihren auffälligsten Stilmerkmalen. Umso leidenschaftlicher verwandelte sie ihren eigenwilligen poetischen Blick auf die Außenwelt in sprachlich klingende, sinnreich funkelnde Verse. Ihre Stoffe und Anregungen fand sie vor allem in der Natur, in ihrem Lebensumfeld oder auf Reisen. Nicht zuletzt daran hat sich denn auch der Lyriker und Übersetzer Stephen Popp bei der Auswahl aus dem poetischen Gesamtwerk der amerikanischen Dichterin orientiert. Nord und Süd hieß ihr erster Gedichtband von 1946, in den sowohl landschaftliche als auch urbane Eindrücke aus vielen Regionen eingegangen sind, sei es aus Paris, sei es aus Florida, wo Bishop in den 30er Jahren auf Key West ein Haus erwarb.
Riesige Schildkröten, hilflos und sanft, sterben, lassen Panzer voll Entenmuscheln am Strand, und große weiße Schädel mit runden Augenhöhlen, doppelt so groß wie die eines Menschen. Die Palmen rasseln in der steifen Brise, wie die Schnäbel der Pelikane. Der Tropenregen rauscht herab, wässert die flutverdrehten Stränge vertrocknender Muscheln.
Reine Idyllen sind die Landschaften bei Bishop so gut wie nie. Sie hält die realistische Balance zwischen Blühen und Vergehen. Obwohl, wie in diesem Fall, die Konturen des Todes zuweilen besonders scharf gezeichnet sind. Mit Schicksalsschlägen wurde Elizabeth schon früh konfrontiert. Doch es gab auch Glücksfälle. 1934, im Jahr ihres College-Abschlusses, lernte sie Marianne Moore kennen, eine berühmte Ikone der amerikanischen Moderne, von der sie in ihren Anfängen angeleitet, ermutigt und gefördert wurde. So konnte sie schon bald in namhaften Zeitschriften veröffentlichen und ihre Karriere als Dichterin nahm Fahrt auf. Eine schnelle Schreiberin war sie allerdings nie. Zu ihren Lebzeiten veröffentlichte Bishop im Abstand von jeweils etwa einem Jahrzehnt nicht mehr als 4 Gedichtbände. Dank einer väterlichen Erbschaft war sie finanziell weitgehend unabhängig. Ein kalter Frühling war 1955 ihr zweiter Band überschrieben, in dessen Titelgedicht eine Kuh ihr Kalb zur Welt bringt, in dem Rehe über Zäune springen, Ochsenfrösche krawallen und die Glühwürmchen zum Flug in den Sommer ansetzen. Von wundervollstem Übermut dagegen ist die Einladung für Miss Marianne Moore, in der die inzwischen emanzipierte Jüngere ihre Meisterin mit charmanter Ironie zum Fliegen bringt.
Aus Brooklyn über die Brooklyn Bridge an diesem strahlenden Morgen, komm bitte fliegend. Komm mit den ausgestellten Spitzen deiner schwarzen Schuhe, die saphirblaue Lichtstreifen nachziehen, mit einem schwarzen Cape voller Schmetterlingsflügel und Bonbons. Komm bitte fliegend.
Elizabeth Bishop war lesbisch. Sie hatte mehrere langjährige Beziehungen zu Frauen. Doch darüber gibt es höchstens Andeutungen. Allzu persönliche Einblicke gehörten nicht zu ihrer Poetik. Genauigkeit, Spontaneität und Geheimnis seien das, erklärte sie, was sie an Poesie am meisten bewundere. Was ihre eigenen Gedichte angeht, ist das Geheimnis jedoch niemals von schwerer Symbolik oder gar metaphysisch geprägt. Ebenso wenig gibt es bei ihr hohe Tonlagen. Wenn sie von der Welt der realen Schwerkräfte abhebt, dann geschieht das allein mit den Mitteln spielerischer, poetischer Fantasie. Und wenn es um erdenschwere Daseinsgefühle geht, dann findet sie dafür geläufige Gegenstände, die sie durch emphatische, überscharfe Beschreibung zu unmittelbar einleuchtenden Existenzsymbolen erhebt. So wie den alten, von Überlebenskämpfen blessierten Fisch, der sich müde an der Angelschnur windet. In Bischops vierten Gedichtband mit dem Titel Geographie 3, den Steffen Popp vollständig in seiner Auswahl übernommen hat, finden sich außerdem jene Verse, in denen sie ihren Daseinsschmerz wohl am deutlichsten formuliert hat, nur kaschiert durch eine bittere Ironie und das perfekt ausgeführte Schema der altfranzösischen Gedichtform Villanelle.
Verlieren, diese Kunst zu lernen, ist nicht schwer. So viele Dinge, scheint's, sind geradezu bereit für das Verlorengehen. Sie fehlen dir nicht sehr. Selbst dich verlieren ändert nichts daran. Kein Zweifel. Verlieren, diese Kunst zu lernen, ist nicht schwer. Auch wenn's so aussieht wie Disaster.
Kurzum, Elizabeth Bishop kennenzulernen, zu lesen, wiederzulesen, das lohnt sich unbedingt. Steffen Popps zweisprachige Edition bietet dafür eine gute Grundlage. Völlig makellos sind seine Formulierungen nicht in jedem Fall, doch dafür gibt es den englischen Text als Rückversicherung. Insgesamt jedoch trifft der Übersetzer Bishops Ton recht gut und angemessen. Und damit wird eine weitere Qualität dieser Gedichte mühelos erkennbar. Sie sind weder hermetisch noch verrätselt, sondern frisch, lebendig und dennoch außerordentlich kunstvoll.
Gedichte heißt die neue Lyrikausgabe von Elizabeth Bishop ganz schlicht. Nun erschienen in einer zweisprachigen Edition im Hansa Verlag. Steffen Popp hat die Gedichte aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Sie hörten eine Rezension dazu von Eberhard Falke. Langsam rollt sie an, die norwegische Welle. Im Oktober ist Norwegen das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und das heißt, dieses Jahr erscheinen viele, sehr viele Übersetzungen aus dem Norwegischen. Mit dabei ist auch Dag Solstad, einer der Literaturgranden seines Landes. 77 Jahre ist Solstad alt, 18 Romane hat er geschrieben, wovon einige auch bereits übersetzt wurden. Jetzt kommt T. Singer hinzu. So heißt der Roman und so heißt auch die recht skrupulöse Hauptfigur darin. Clemens Hoffmann hat den Roman gelesen.
Ein Mann würde am liebsten verschwinden. T. Singer, der Titelheld des Romans von Dag Solstad. Singer ist 34 Jahre alt. Von seinem Vornamen erfahren wir nicht mehr als den ersten Buchstaben. Singer lebt Anfang der 80er Jahre in Oslo, hat ein Studium abgebrochen, seine Schriftstellerträume begraben und eben erst eine Ausbildung zum Bibliothekar abgeschlossen. Singer ist ein Einzelgänger. Schon seit seiner Kindheit hat er Angst davor, was andere Menschen über ihn denken könnten. Der bloße Gedanke an Missverständnisse oder peinliche Situationen kann ihn lähmen. So löst die Erinnerung an ein Jazzkonzert, bei dem er zwei Bekannte im Dämmerlicht miteinander verwechselte, in ihm verzweifelte Schamgefühle aus.
Singer ist peinlich berührt, weil er K. mit B. verwechselt hat. K. hat darüber gestutzt, weiß aber nicht, dass Singer sich einer peinlichen Verwechslung schuldig gemacht hat. Zumindest nicht, dass er ihn mit B. verwechselt hat. Allerdings hat er Singers unnatürliche Stimme gehört. Deshalb muss Singer ihm gegenüber auf der Hut sein. Und er spricht fieberhaft weiter, um Kars Aufmerksamkeit davon wegzulenken. Denn der Gedanke, K. könnte herausfinden, dass Singer ihn tatsächlich mit B. verwechselt hat, ist unerträglich. Er würde sich entlarvt fühlen und mit seiner Scham vor K. dasitzen.
Über dutzende Seiten gehen diese endlosen Grübeleien. So beginnt der Roman. Die labyrinthischen Schachtelsätze, in denen sich Singers Schuldgefühle bis ins Absurd-Komische verstricken, sind ein Markenzeichen des norwegischen Autors Doc Solstad. Manche vergleichen seine Bandwurmkonstruktionen mit denen von Thomas Mann oder Milan Kundera. Allerdings, selbst für geduldige Leser, dürften die epischen Satzkaskaden eine Herausforderung sein. Wer die Geduld aufbringt und sich auch von redundanten Passagen nicht verschrecken lässt, gerät immer tiefer hinein in den Sog, den dieser fließende Roman ohne Kapitelstruktur und sein schwer greifbarer Antiheld zweifellos entwickeln. Das liegt vor allem an der stilistischen Finesse, für die Solstad nicht nur in Skandinavien gefeiert wird, sondern auch unter internationalen Kollegen höchstes Ansehen genießt. Die Amerikanerin Lydia Davis lernte sogar Norwegisch, um ihn im Original zu lesen. Der Japaner Haruki Murakami ist ein begeisterter Fan, ebenso Peter Handke. Ich bin ehrlich, ich kann diese Solstad-Euphorie nicht ganz teilen, aber der Reihe nach. Um ein neues Leben zu beginnen, nimmt der scheue Singer einen ruhigen Job als Bibliothekar in Notodden an, einer Kleinstadt in der Provinz Telemark, gut 120 Kilometer südwestlich von Oslo. Für eine Weile erreicht Singer dort sein Ziel, von allen unbehelligt zu leben. Die routinehafte Arbeit in der Bücherei gefällt ihm, langsam baut er sich sogar einen kleinen, unverbindlichen Bekanntenkreis auf. Solstad beschreibt das in seinem langsam gründlichen Erzählduktus, in dem sich die Zeit manchmal unerträglich zu dehnen scheint. Als man es schon nicht mehr erwartet, zieht er plötzlich das Tempo an, denn es geschieht etwas Überraschendes. Singer verliebt sich in eine flüchtige Bekannte, die Töpferin Merete, und zieht mit ihr zusammen. Bald darauf heiraten die beiden sogar. Als Leser kommt man nicht umhin zu denken, hoppla, das ging jetzt aber schnell.
Welche Uhr tickte in dem 34-jährigen Bibliothekar und löste diesen Schritt aus? Er zog direkt in die verletzliche Intimsphäre sehenden Auges, in eine fremde Wohnung mit einer Reihe Eigenheiten, die nicht seine waren. Zu einer Frau, die in diesem Buch bisher nur als die Freundin der Anwaltsgattin bezeichnet wurde. Um bei dieser Frau zu wohnen, als ihr Ehemann. Bei dieser Frau, die aus einer früheren Beziehung bereits ein 2-jähriges Kind hatte.
Stets wahrt der autoriale Erzähler, der immer wieder kommentierend neben die eigentliche Handlung tritt, eine mitleidlose, skeptische Distanz zu seiner Hauptfigur. Mehrfach stellt er etwa die rhetorische Frage, wie man eine Person wie Singer überhaupt als Helden für einen Roman wählen könne. Ironisch spielt Doug Solstad hier mit einer häufiger geäußerten Kritik an seinem Werk, nämlich, dass er selten wirklich bis ins Innenleben seiner Figuren vorstoße. In einem Interview parierte der Autor diesen Vorwurf vor einigen Jahren mit einem fast philosophischen Diktum.
Man kann die Kompliziertheit dieses Lebens nicht in wenigen Sätzen auflösen, wie sich eben kein Leben in ein paar Sätzen erschließt.
Auch für den verheirateten Singer bleibt das Leben kompliziert. Seine Kleinfamilie bringt neue Herausforderungen mit sich, in denen er sich immer mehr verheddert. Kurz bevor die Ehe zerbricht, die Scheidung ist schon geplant, schlägt das Schicksal zu. Seine Frau stirbt bei einem Autounfall. Keine Erlösung, nirgends. Singer kann nicht aus seiner Haut. Er bleibt gefesselt in den immer gleichen Gedankengängen und ist offenbar unfähig, sich zu verändern. Man kann T. Singer mit Fug und Recht als einen dunklen, pessimistischen Roman bezeichnen. In ihm wird manches behauptet, sehr viel angedeutet, aber am Ende zu wenig eingelöst. Mag ja sein, dass Singers Seele wirklich ein schwarzes Loch ist, dass da buchstäblich nichts ist, nur dieses merkwürdige Gefühl, sich selbst nicht richtig zu verstehen. Erzählt wird mir das leider nicht.
Clemens Hoffmann besprach T. Singer, den neuen Roman von Doug Solstad. Aus dem Norwegischen übersetzt von Ina Kronenberger, erschienen im Dörlemann Verlag. Sie hören SWR 2.
Alberto Giacometti malte und modellierte auf geradezu manische Weise. Ganze Nächte arbeitete er durch, oft bis in die Morgenstunden hinein. Und er rauchte wie ein Schlot. Mit dabei war oft ein Japaner. Er hieß Isaku Yanaihara. 228 Mal saß er für Giacometti Modell. Die beiden lernten sich 1956 kennen. Yanaihara hatte 2 Jahre zu Studien in Paris verbracht. Nun wollte er zurück nach Japan, wo seine Familie und eine Philosophieprofessur auf ihn warteten. Doch dann begegnete er Giacometti, der ihn gerne einmal zeichnen wollte. Die Vorstellung, notierte Yanaihara, dass Giacometti mich vor meiner Abreise noch porträtieren würde, versetzte mich in Ekstase. Wie sich die einmalige Zusammenarbeit in einen wahren Schaffensrausch ausweitete, beschreibt Isaku Yanaihara in seinem nun erschienenen Tagebuch. Und das möchte ich kurz vorstellen. Schon 1969 kam es auf Japanisch heraus, 3 Jahre nach Giacomettis Tod. Dessen Witwe aber sah ihre Privatsphäre verletzt und ließ die weitere Verbreitung des Buches verbieten. Inzwischen sind alle Beteiligten lange tot. Deshalb konnte Yanaiharas Tagebuch auf Deutsch erscheinen, und das ist eine feine Sache. Denn er nimmt uns mit in Giacomettis Atelier, in die Bars und Cafés, die die beiden gerne aufsuchten. Jean Genet und Jacques Prévert, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir schauten auch gelegentlich vorbei. Man diskutierte die Suez-Krise und den Ungarnaufstand, man verglich Japan mit Europa, man sprach über Kunst. Giacometti wollte Yanaihara nicht mehr gehen lassen. Mehrfach verschob dieser deshalb seinen Rückflug. Für Giacometti, notierte er, sei die Trennung, Zitat, etwas vollkommen Unnatürliches, das es gar nicht geben dürfe. Trotzdem, irgendwann musste er heim, kam in den folgenden Jahren aber immer wieder zurück nach Paris und saß wieder Modell. Den größten Teil dieses Tagebuches, das eher ein auf Notizen beruhender Rückblick ist, nimmt das Jahr 1956 ein. Die Folgejahre werden nur knapp zusammengefasst. Es ist eine große Freude, Yanaiharas sehr bildlichen Text zu lesen. Persönlich aber wird er nur selten. Von sich selbst, von Frau und Kind in Japan und auch davon, dass er Camus ins Japanische übertragen hat, erzählt er kaum etwas. Erotik im Dreieck zwischen Yanaihara, Giacometti und dessen Frau Annette kann man stark vermuten, wird aber auch nicht wirklich ausgesprochen. Auch die Strapazen des nächtelangen Modellsitzens deutet der Japaner nur an. Trotzdem, der Band mit Alberto Giacometti ist ein kunsthistorisches und literarisches Juwel. Er lässt eintauchen ins Paris der 50er und 60er Jahre, in Giacomettis Arbeit, und er versammelt auch etliche Zeichnungen und Abbildungen von Plastiken, die Giacometti über die Jahre von Isaku Yanaihara angefertigt hat. Nora Bierich hat das Tagebuch sehr flüssig aus dem Japanischen übersetzt. Erschienen ist es im Pietmeyer Verlag. Ein neuer Roman der Südkoreanerin Han Kang ist erschienen. Ein neuer Roman? Nicht ganz. Deine kalten Hände heißt er und er liegt auf Koreanisch bereits seit 2002 vor. Eine Art Frühwerk der Autorin, die in den letzten Jahren bei uns bekannt wurde mit den Romanen Die Vegetarierin und Menschenwerk. Ist der Roman Deine kalten Hände auch so gut wie die anderen beiden Bücher, die wir schon kennen? Darüber will ich jetzt sprechen mit der Kritikerin Isabella Akucci. Guten Tag, Frau Akucci.
Guten Tag, Frau Borchert.
Deine kalten Hände. Der Roman erzählt vom Künstler Un Hyung. Der lebt in Seoul und fertigt Gipsabdrücke von Frauenhänden und von Frauenkörpern an. Das hat er selbst aufgeschrieben und dieses Manuskript wird einer Schriftstellerin namens H zugespielt. Skizzieren Sie uns zu Anfang doch ganz kurz, wie diese Schriftstellerin namens H. in den Besitz dieser Geschichte gekommen ist.
Ja, das ist eben die Rahmenerzählung H. hinter der man natürlich die Autorin Han Kang selbst auch vermuten könnte, schildert in der Ich-Perspektive, dass sie eine Ausstellung besucht, in der Werke dieses Künstlers Un Hyung dargeboten werden. Und es handelt sich eben um Gipsabdrücke von Menschen, teilweise von Gesichtern oder auch von Händen, von ganzen Körpern. Und diese Gipsabdrücke sind so präzise, dass man wirklich jedes Härchen, jede Falte, jede Pore dieses Menschen erkennen kann. Und innen sind die Gipsabdrücke aber natürlich hohl, sind wie so hohle Hüllen, leere Hüllen. Und die Autorin H. ist ganz fasziniert davon und wenig später lernt sie dann durch einen Zufall über gemeinsame Bekannte diesen Künstler selbst kennen und fragt ihn so rundheraus, warum machen sie denn solche Gipsabdrücke, solche Hüllen? Nach dem Motto, was will uns denn der Künstler damit sagen? Und er antwortet aber nicht, sondern lächelt so ein bisschen unbestimmt und vielleicht auch so leicht arrogant, geht darüber so hinweg. Und kurze Zeit später ist dieser Künstler wie vom Erdboden verschluckt. Und die Autorin H. bekommt dann einen Anruf von der Schwester dieses Künstlers. Und die Schwester schickt dann ein Skript, ein längeres, in dem dieser Künstler sein Leben erzählt. Und so eine Art, ja, soll man es Lebensbeichte nennen oder einfach so ein Zeugnis ablegt. Und das ist dann die eigentliche Binnenerzählung oder der eigentliche Roman, kann man sagen.
Ja, diese Binnenerzählung, dieser Roman im Roman, also dieses Manuskript des Künstlers Unhyong, das besteht dann aus drei Teilen, fast wie eine klassische Tragödie. Und tatsächlich sehr glücklich läuft seine Geschichte und auch seine künstlerische Laufbahn, seine Gipsgeschichte im Grunde wirklich nicht ab. Wollen Sie sie kurz umreißen?
Ja, also es beginnt schon mal mit der sehr bedrückenden Kindheit. Er wächst in einer wohlsituierten südkoreanischen Familie auf. Die Mutter ist sehr hübsch, vor allem sehr adrett, auch schönheitsoperiert. Der Junge, dieser spätere Künstler Unhyong, merkt aber schon früh, dass seine Mutter eigentlich sehr kalt ist. Sie ist den Kindern gegenüber, also ihren eigenen Kindern gegenüber, fast schon lieblos. Und auch der Vater geriert sich so nach außen als treusorgender Gatte und liebevoller Vater, aber im Grunde hasst er die Mutter regelrecht. Das kommt so ein paar Mal eben ganz fies raus und verachtet sie. Und der Junge merkt eben früh, dass die Erwachsenen sich eigentlich hinter solchen Masken verbergen. Also das Lächeln ist nicht echt, alles ist im Grunde aufgesetzt und er hat so einen Schauer und Ekel und versteht die Welt eigentlich nicht wirklich, fühlt sich als Außenseiter. Und im zweiten Teil ist er dann bereits erwachsen, ist schon Künstler geworden und hat diese Gipsabdrücke eben für sich entdeckt. Und er lernt dann eine sehr junge Frau, fast noch ein Mädchen kennen, die Studentin L, wird sie nur genannt, L. Und die ist extrem dick und das fasziniert ihn. Er interessiert sich sowieso nicht für schöne Frauen und er will einen Gipsabdruck von ihrem, ja, einfach wirklich monströs dicken Körper abnehmen, der ebenso gar nicht dem Schönheitsideal in Südkorea entspricht. Und sie ist sehr schüchtern und lässt sich dann aber doch überreden, sein Modell zu werden. Und die beiden gehen so eine Schicksalsgemeinschaft ein. Es wird dann auch eine Liebesbeziehung oder zumindest eine ganz komische sexuelle Beziehung. Und sie gesteht ihm, dass sie eben mit 14 Jahren vom Stiefvater missbraucht wurde. Und daraus hat sie dann ihre Essstörung entwickelt, hat einfach sich einen Schutzpanzer, muss man sagen, angefressen. Und dann der dritte Teil, da geht es um die Innenarchitektin E. Die ist genau das Gegenteil von dieser L. Die ist eine richtige urbane, sexy Hexi, wunderschön, immer in Designerklamotten, mega erfolgreich in ihrem Beruf. Sie fasziniert aber diesen Künstler, weil sie irgendwie ein dunkles Geheimnis zu verbergen scheint. Und das flößt ihm dieselbe Furcht und auch so Faszination und gleichzeitig auch so ein Ekelgefühl ein, was er auch schon bei seiner Mutter empfunden hat.
Frau Kutschi, ich fand diesen Roman sehr, sehr stark konstruiert. Die Frage ist für mich, was ist eigentlich das Thema dieses Romans? Ja, also was ist Unhyongs Problem, das Problem dieses Künstlers? Er hat irgendwie ein Problem mit Heuchelei, hat das bei seinen Eltern erlebt, hat eine Diskrepanz zwischen innen und außen erlebt und versucht das in seinen Kunstwerken immer wieder zu thematisieren. Oder was treibt ihn eigentlich an?
Ja, das ist wirklich die Frage. Er bleibt so sehr blass. Also er schreibt das ja aus seiner Ich-Perspektive und trotzdem erfährt man nicht wirklich seine Gefühle. Es geht ihm wohl darum, nach Wahrheit zu suchen. Also was verbirgt sich hinter den Hüllen der Menschen? Was verbirgt sich hinter ihrem gefakten, freundlichen Lächeln? Und deshalb nimmt er diese Gipsabdrücke, um sozusagen ihre Hülle ihnen abzunehmen. Aber ich finde auch, dass das nicht so wirklich überzeugend rüberkommt. Also es macht nicht so wirklich viel Sinn, denn wenn er weiß, dass das im Grunde alles nur nichtssagende Hüllen sind und der Kern des Menschen sich darunter verbirgt, warum setzt er sich dann so mit dieser Hülle auseinander? Also ich finde, diese ganze Konstruktion ist wirklich sehr kompliziert, die Han Kang da aufbaut, aber sie ist nicht wirklich schlüssig und das hat mich auch so ein bisschen gestört. Ich fand den Roman zwar inhaltlich nicht unbedingt kompliziert, aber er ist sehr, sehr stark konstruiert und hat eine sehr starke Künstlichkeit, die mich persönlich genervt hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mir ging es ähnlich. Also mir war vieles auch zu schematisch, zu dichotomisch auch dargestellt. Also viel zu hart, zu krass. Also innen und außen, wahr und falsch, ehrlich und unehrlich. Das kracht in diesem Roman immer wieder aufeinander. Da reagieren die Figuren dann auch oft so übertrieben, hart, also hasserfüllt, zynisch, unbarmherzig, höhnisch. Das sind so Begriffe, die immer wieder fallen. Ich dachte so, Junge, Junge, also ob die Autorin da nicht vielleicht auch mal ein bisschen Energie rausnehmen könnte, ein bisschen Dampf rausnehmen könnte. Und zwar nicht, weil sie unangenehme Gefühlsäußerungen beschreibt, sondern weil ich einfach diese Schwarz-Weiß-Malerei unglaubwürdig fand. Also ich konnte damit kaum etwas anfangen. Wie ging es Ihnen?
Ja, mir ging es vor allem so, das Schwarz-Weiß, ja, das fand ich auch einen Punkt, aber noch stärker, dass ich die Figuren teilweise auch sehr klischeehaft fand. Also beispielsweise die Elle mit ihrer Essstörung, das war wirklich wie aus dem Lehrbuch, als hätte Han Kang ein Buch über Essstörungen gelesen und hat so ein exemplarisches Schicksal rausgenommen. Also als Jugendliche sexuell missbraucht, dann erst eine, wie es im Volksmund heißt, Fresssucht entwickelt und dann eben die Magersucht beziehungsweise Bulimie. Und es wird dann auch beschrieben, wie ihre Zähne schlecht werden und ihre Haare ihr ausfallen. Aber es geht nicht wirklich in die Tiefe. Und eben auch diese Gefühlsausbrüche, die dann so kommen, die haben auch was sehr Starres, was sehr irgendwie Aufgesagtes. Man hat nicht das Gefühl, dass man da einer echten, lebendigen Person in all ihren Facetten begegnet, sondern eher, dass so ein Krankheitsbild irgendwie abgehandelt wird. Und das finde ich jetzt für einen Roman uninteressant. Das bleibt auch sehr an der Oberfläche. Und auch diese Rahmenerzählung und Binnenerzählung-Konstruktion finde ich sehr unglücklich. Also das hat auch etwas sehr Didaktisches. Wir begegnen erst dem Künstler und seinem Werk in dieser Ausstellung und dann stellt sich die Frage, was will uns denn der Künstler damit sagen? Und dann kommt eben die Binnenerzählung, die das alles aufrollt. Das hat so ein bisschen was von Literatur des 19. Jahrhunderts. Das kennt man eben von Tolstoi, Flaubert und so weiter. Aber ich finde, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Man muss den Leser nicht mehr so an der Hand nehmen und ihm das so übermäßig erklären.
Was ich ganz interessant fand, ist, wir haben es ja hier mit einem Kunstroman zu tun, einem Künstlerroman, wie Sie auch schon sagten, also mit einem Roman, in dem Kunst entsteht, Kunst auch beschrieben wird. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Die Vegetarierin. Also hier werden jetzt keine Körper bemalt, wie in dem Roman Die Vegetarierin, sondern es werden Gipsabdrücke von Körpern gemacht. Aber es ist schon etwas, was an dann spätere Romane, die bei uns dann früher erschienen sind, von Han Kang erinnert. Also man findet Motive wieder, oder?
Absolut. Also das Motiv der Körper, der Körperlichkeit, auch der lauernden Gewalt, ob sie jetzt physisch oder eher psychisch ist. Und dann auch das Motiv des Essens. Also die Vegetarierin ist ja im Grunde auch die Geschichte einer Essstörung. Und das Gleiche haben wir hier mit der Figur der Elle. Aber bei der Vegetarierin ist eben Han Kang dann genau das Geniale gelungen, dass sie diese Essstörung ins Surreale überhöht hat. Und dadurch einen ganz anderen künstlerischen Zugang gefunden hat und im Grunde auch der Komplexität zu einer wirklichen Essstörung viel gerechter geworden ist, indem sie wirklich in die Tiefe gegangen ist. Während hier bleiben diese Figuren so schematisch und alles, was sie eigentlich anspricht oder was so ihre großen Themen sind, auch die Falschheit, eben dieses falsche Lächeln und das Maskenhafte, das bleibt hier alles sehr oberflächlich. Und man hat so das Gefühl, sie hat sich damals, als sie diesen Roman geschrieben hat, vielleicht auch noch nicht so wirklich getraut, ein bisschen out of the box zu denken und wirklich literarisch mutig zu handeln, sondern es ist auch irgendwo ein sehr braves Buch, finde ich.
Isabella Akucci, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und diese Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Wir sprachen über Deine kalten Hände, den neuen oder zumindest neu übersetzten Roman von Han Kang, aus dem Koreanischen übersetzt von Kyung-hae Flügel. Erschienen ist der Roman im Aufbau Verlag. Und nächste Woche erscheint auch ein Hörbuch zum Roman im Argon Verlag.
Zum Ende der Sendung stellen wir Ihnen noch einmal ein richtiges Highlight vor. Die Reisebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Ländern von Carsten Niebuhr, seines Zeichens Mathematiker und Kartograf im Dienste des dänischen Königs. 1761 machte Niebuhr sich auf den Weg nach Arabien. 7 Jahre war er unterwegs. Er sah Orte, die wir heute fast nur noch als Krisengebiet kennen. Damals aber war das anders. Und Niebuhr schrieb und zeichnete alles auf, was er unterwegs sah und erlebte. All dies versammelt nun ein großformatiger 700-Seiten-Wälzer, ein veritabler Prachtband. Billig ist er nicht, das sei sicherheitshalber vorausgeschickt, 79 Euro kostet er. Aber das Buch der Woche ist er dennoch, das musste einfach sein. Eva Karnowski stellt den Band vor.
Carsten Niebuhrs Reisebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Ländern ist ein schönes und vor allem inhaltlich und editorisch beeindruckendes Buch. Damit entspricht es voll und ganz dem Anspruch der anderen Bibliothek. Es hat fast 700 Seiten, wurde obendrein im DIN A4-Format gedruckt und bringt stolze 3 Kilo auf die Waage. Curryfarbener Leineneinband, 2-Farbdruck und viele Karten und Kupferstiche erhöhen noch den Eindruck von Wertigkeit. Ein Schmöker fürs Bett ist es allerdings nicht. Der Band richtet sich vielmehr an Leser, die ihn als Zeitdokument des 18. Jahrhunderts studieren wollen. Auch für Orientalisten, die sich mit den von Niebuhr bereisten Gegenden befassen, dürfte das Buch eine Fundgrube sein. Und wer als geschichtsbewusster Tourist beispielsweise nach Kairo, Jerusalem oder Bombay reist und gern wissen möchte, wie es dort vor 2,5 Jahrhunderten aussah, kann sich ebenfalls darin informieren. Ein ausführliches Vorwort von Frank Trende führt in den Reisebericht ein und trägt sehr zu dessen Verständnis bei. Trende ist Spezialist für die Geschichte des Kreises Dithmarschen in Schleswig-Holstein und dort, genauer in Meldorf, liegt der 1815 verstorbene Forschungsreisende Carsten Niebuhr begraben. Trende erläutert, dass man Niebuhrs Reise in einem europäischen Forschungszusammenhang verstehen muss.
Tatsächlich lässt der dänische König Friedrich V. eine Expedition vorbereiten, die das Ziel hat, Arabien zu erforschen. Der Anstoß dazu geht von Göttingen aus, wo mit dem Orientalisten Johann David Michaelis einer der bedeutenden Bibelwissenschaftler seiner Zeit forscht. Michaelis erhofft sich angesichts aktueller Erkenntnisse aus dem Orient neue Wegweisungen für ein besseres Verständnis des Alten Testaments. Bei seiner Suche nach einem geeigneten Finanzier einer solchen Expedition richtet er seinen Blick nach Kopenhagen. Dort im europäischen Norden gibt es eine fortschrittliche Kulturpolitik und einen neugierigen Blick auf die Welt.
Auch Geographie und Naturwissenschaften sollen erforscht werden und den Wissenschaftlern aus Deutschland, Dänemark und Schweden, die 1761 von Kopenhagen aus per Schiff in den Orient aufbrechen, wird ein ausführlicher Fragenkatalog aus den verschiedensten Forschungsbereichen mit auf den Weg gegeben. Ursprünglich haben an der beschwerlichen Reise bis nach Bombay neben dem Mathematiker und Astronomen Niebuhr ein Philologe, ein Arzt, ein Naturforscher, ein Kupferstecher und ein ehemaliger Dragoner teilgenommen. Doch Niebuhr kehrte 7 Jahre später als einziger zurück. 1764 schrieb Niebuhr folgenden Brief nach Dänemark, der damals von einer Zeitung in Altona abgedruckt wurde und den Trende im Vorwort zitiert.
Es ist mit wahrem Leidwesen, dass wir denen Liebhabern der Wissenschaften und der nützlichen Untersuchungen melden müssen, dass die von ihrer königlichen Majestät mit so großen Kosten und Sorgfalt ausgeschickte und von verschiedenen Gelehrten, sonderlich aber von dem berühmten Herrn Hofrat Michaelis, mit so vortrefflichen Unterweisungen zubereitete und versehene arabische Reisegesellschaft, nachdem dieselbe das ganze glückliche Arabien 8 Monate durchreiset und überall alles ihr vorgekommen Merkwürdige mit möglichstem Fleiß untersucht und gesammelt hatte, das schwere Unglück betroffen habe, dass deren sämtliche Glieder von zum Teil gefährlichen Krankheiten überfallen und endlich 3 davon und zuletzt ein ihnen gefolgter dänischer Bedienter durch den Tod hinweggerissen worden sind.
Zu den gefährlichen Krankheiten, die die Reisegruppe heimsuchen, zählt die Malaria. Niebuhr setzt seine Reise nach 1764 allein fort. sein in drei Teilen auf Deutsch veröffentlichter, 700 Seiten starker Bericht an den König, besteht zum einen aus Reiseaufzeichnungen, in denen er schildert, was ihm unterwegs begegnet und welche Strapazen ihm abverlangt werden. Nicht nur einmal droht den Wissenschaftlern auch Gefahr durch Plünderungen, wie etwa in einem Beduinengebiet in Ägypten. Einen wichtigen Teil des Buches aber machen auch die Abhandlungen zu einzelnen Städten, Regionen oder Themenbereichen aus. So lässt sich Niebuhr ausführlich zu Wassermaschinen, Mühlen, Ölpressen, Ackergerät und Hühneröfen in Ägypten aus. Unter Wassermaschinen hat man sich vor allem Pumpvorrichtungen vorzustellen, und er hat davon mehrere, wie man in dieser prachtvollen Ausgabe seiner Schriften sehen kann, sehr detailliert in Kupferstichen festgehalten. Vermutlich könnte man sie danach sogar nachbauen. Genauso detailverliebt beschreibt er Musikinstrumente oder Spielgerätschaften wie Wippen oder Schaukeln, und seine Zeichnungen von den Leibesübungen der Morgenländer erinnern an alte Fotos aus den Zeiten von Turnvater Jan. Besonderes Augenmerk legt er auch auf die Kleidung der Menschen. So hat er in den besuchten Ländern allein 48 verschiedene Kopfbedeckungen entdeckt, 44 von Männern und 4 von Frauen. Zu der übrigen Kleidung der Damen schreibt Niebuhr Folgendes.
Alle Morgenländerinnen tragen große Beinkleider am bloßen Leibe. Die Bauerweiber in Ägypten und die gemeinen Weiber zu Kahira haben darüber nur ein weites blaues Hemd mit langen und von der Schulter bis an die Hüfte breiten Ärmeln. An ihren geflochtenen Haaren haben sie oftmals Schellen und andere Zieraten auf dem Rücken herunterhangen, und die kleinen Mädchen hängen bisweilen Schellen um die Füße. Auch bindet man den Mädchens ganze Reihen kleiner Silbermünzen, ja wohl Dukaten, um den Kopf. Aber auf der Straße sieht man von diesen Kostbarkeiten gar nichts. Die gemeinen Weiber haben Ringe in den Ohren und auch wohl in der Nase und andere große Ringe um die Arme und Füße.
Die Zeichnungen der besuchten Städte, die zunächst der mitreisende Kupferstecher und später Niebuhr selbst anfertigt, sind so genau, dass sie fast wie Fotos anmuten. Von den meisten Städten liefert Niebuhr auch Karten mit. Die irakische Hauptstadt Bagdad etwa, heute eine 5-Millionen-Metropole, verfügte damals über ganze 7 Straßen von Nord nach Süd und war 1000 Schritte lang und ebenso breit. Auch brachte der Forscher genaue Abschriften der Keilschrift und der Hieroglyphen mit, was dazu beitrug, diese zu entziffern. In seinem Vorwort nennt Frank Trende Niebuhrs Werk ein faktenreiches Monument der Aufklärung, das, so ist es überliefert, für Johann Wolfgang von Goethe eine wichtige Lektüre war, die er auch Johann Gottfried Herder weiterempfohlen hat. Zwar hatte man Carsten Niebuhr in Dänemark während seiner 7-jährigen Reise fast vergessen, berichtet Trende, doch noch heute ist eine Straße in Kopenhagen nach ihm benannt. Es ist ein Verdienst des Verlags, dass sein Werk erhalten bleibt und in einer sorgfältigen Edition vielen Lesern zugänglich wird.
Eva Kanowski besprach die Reisebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Ländern von Carsten Niebuhr. Erschienen ist der Prachtband in der anderen Bibliothek. Nun geht die Sendung langsam zu Ende und ich nenne Ihnen nochmal die 6 Bücher, die wir heute besprochen haben. Das waren Die einzige Geschichte, der neue Roman des Briten Julian Barnes, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Die Gedichte von Elizabeth Bishop, in einer 2-sprachigen Ausgabe, erschienen im Verlag Karl Hanser. Dann T. Singer, der neue Roman des Norwegers Dag Solstad, Dörlemann Verlag. Isaku Yanaiharas Tagebuch mit Alberto Giacometti, Pietmeyer Verlag. Wir sprachen über Deine kalten Hände von der Koreanerin Han Kang aus dem Aufbau Verlag. Und über Carsten Niebuhrs Reisebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Ländern aus dem 18. Jahrhundert, erschienen in der anderen Bibliothek. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Ossicles von dem norwegischen Saxophonisten Carl Seglem. Die Buchtitel, die Rezensionstexte und die Beiträge zum Nachhören finden Sie wie immer auch nochmal auf swr2.de. Jetzt hören Sie die Nachrichten und um 6:20 ein Hörspiel des israelischen Autors Toma Gardi. Es heißt »Wie die Blinden träumen«. Um die Technik kümmerte sich heute Angela Raymond, Redakteurin am Mikrofon war Katharina Borchardt.